Ja, schönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Studieren geht über Probieren. Und heute ist bei mir Herr Hendrik Osthorst. Hallo, Herr Osthorst.
Hallo, Littgemann.
Ja, und wie Sie so gewohnt sind, wenn wir eine kurze Vorstellung von Herrn Osthorst machen. Herr Osthorst hat nach seinem Abitur Bachelor BWL studiert, und zwar dual an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg. Anschließend hat er dann an der Fernuniversität in Hagen seinen Master gemacht in Wirtschaftsinformatik. Studienschwerpunkte waren Controlling und digitale Transformation, also zwei ganz aktuelle Felder. Und in diesen beiden Feldern ist er auch in der Praxis aktiv, wie das bei Fernuni-Studierenden so ist. Seit seinem dualen Bachelorstudium ist er bei der Siemens dort in unterschiedlichen Controller-Tätigkeiten. Da wird er nachher vielleicht auch noch ein bisschen was zu erzählen, aber auf jeden Fall in den beiden Schwerpunkten. Ja, Herr Osthaus, beginnen wollen wir ganz am Anfang Ihrer Karriere, also nicht die Schulkarriere, die lassen wir mal ein bisschen außen vor, aber zumindest das Bachelorstudium an der Dualen Hochschule. Und das ist ja auch ein ganz aktuelles Thema für viele junge Studierende, die überlegen, soll ich eine Ausbildung machen, soll ich ins Studium gehen oder mache ich irgendwas dazwischen? Und das stellt man sich unter Dualstudieren ja auch vor. Und ist das wirklich so?
Ja, schon ein guter Hinweis mit dem Thema Jung, weil gerade für junge Leute halte ich das System für sehr gelungen. Man hat einen gewissen Übergang von Schule zur Uni, der vielleicht nochmal ein Stück erleichtert wird im Vergleich zu einer echten Universität. Und kann da in dreimonatigen Praxis- und Theoriephasenwechsel, wie es bei mir war, schön auch direkt in der Praxis sehen, in den Unternehmen, wie das denn angewendet wird, was ich da so lerne in der Hochschule. Und habe dadurch eine super Verbindung und habe gleich einen praktischen Anteil. Genau, und fand das auch für mich persönlich eine super Sache damals. Wurde auch noch mal ein bisschen mehr, als es jetzt vielleicht bei einer Universität der Fall ist, an die Hand genommen. Man hatte ein fixeres System. Und hat da so ein bisschen Unterstützung bekommen von diesem System. Und ja, das hat mir damals, muss ich ehrlich gestehen, auch geholfen, da flott durchzukommen.
Würden Sie das als Vorteil ansehen, wie Sie hatten es gerade ausgedrückt, mit an die Hand nehmen, dass man vielleicht gerade nach dem Abitur als junger Mensch das vielleicht benötigt?
Ja, also es ist typabhängig. Es gibt, denke ich, auch viele Studierende, die sagen, ich möchte mir da ganz frei meine Zeit einteilen. Ich möchte da meine Kurse so buchen, wie ich das haben möchte und meine Zeit so einteilen können. Für mich persönlich war es hilfreich, da eine gewisse Struktur vorgegeben zu bekommen, um da auch so ein bisschen nicht Druck, will ich sagen, aber so ein bisschen die Motivation auch von außen zu haben, das in der gewissen Zeit durchzuziehen. Gerade für Menschen, die da ab und zu vielleicht einen kleinen Anschub ganz, ganz gut
Denken Sie auch an ein bestimmtes Geschlecht oder
gar nicht.
gut, okay.
Also mag man Männern nachsagen, dass das da doch ein bisschen mehr der Fall ist, vor
Ja.
allem in 18, 19 Jahren. Aber nein, ich glaube, das kann jedem helfen. Genauso gibt es überall Menschen, Männer wie Frauen, die sagen, ich will mir dieses Semester so und so legen und im nächsten Semester dann die und die Kurse lieber machen. Da gibt es, glaube ich, nichts Falsches, nichts Richtiges. Auf jeden Fall eine gute Möglichkeit, neben der klassischen Universität oder auch der Hochschule, wo man in Vollzeit studiert.
Ja, das duale Studium gibt es ja mittlerweile auch in einer Vielzahl von Varianten. Ich war selber mal Studienleiter an einer Wirtschaftsakademie, da hatten wir das auch. Da war eine Ausbildung integriert in das Bachelorstudium. Das war bei Ihnen aber nicht so, habe ich so am Rande verstanden, sondern Sie haben immer so einen Wechsel Theorie-Praxis gehabt, denn ohne klassische Ausbildung.
Genau. Also viele Kommilitonen und Kollegen aus anderen Bundesländern hatten auch dieses System mit der Ausbildung integriert. Das dauert dann meistens auch nochmal ein Stück länger, ein Semester länger zum
Ja.
Beispiel. Bei mir war es tatsächlich so, dass die Praxisphasen eher wie Praktika anzusehen sind. Ich durfte da relativ frei mitarbeiten in den Abteilungen und hatte da keine zusätzlichen IHK-Prüfungen oder ähnliches und war da wirklich in Sachen Lernen voll auf die Hochschule eingefahren und in Sachen Praxis auch voll auf, ich darf mir meine Themen in den Abteilungen anschauen, ich darf da mitarbeiten, soweit es natürlich bei Monaten geht, das ist klar, da wird man nicht aktiv in die Themen sich einarbeiten können. Aber genau, dieses Thema Ausbildung war nicht mehr drin, finde ich in der Retrospektive auch gar nicht verkehrt. Ich denke, im langfristigen Berufsleben hilft mir da der Bachelor ein Stück mehr als jetzt die Ausbildung noch zusätzlich. Und deswegen fand ich das System so auch sehr gut und hat dann auch dazu beigetragen, dass ich dann nach 3 Jahren, wo auch nicht wahnsinnig viele Möglichkeiten waren, das irgendwie nach hinten zu verzögern, war dann nach 3 Jahren durch. Und genau, ist in dem Fall natürlich auch ein Vorteil.
Die sind auch dann, wie ich das rausgehört habe, bei einem einzigen Unternehmen gewesen und haben da entsprechend dann die unterschiedlichen Funktionsbereiche durchlaufen. Wie war das bei der Bachelorarbeit? Ist das dann auch eine praktische Arbeit oder ist das so ein Mischmasch aus Theorie und Praxis? Wie muss man das sehen?
Genau, also in den allermeisten Fällen, ich kenne da selbst keine Ausnahmen, es gibt Ausnahmen, aber das ist schon so der Fall, dass die Arbeiten als Praxisarbeit geschrieben werden. Das heißt, ich suche mir meine Abteilung oder meine Abteilung sucht sich mich, die ein Thema hat. Und ich habe dann einen Betreuer in der Praxis, ich habe einen Betreuer an der Hochschule und zusammen arbeitet man dann an der Bachelorarbeit, hat da auch den Vorteil, dass man oft in den Abteilungen ja, mitarbeiten kann, gleichzeitig seine Arbeit schreiben kann und das für alle, ja, 3 Parteien eigentlich eine gute Situation ist, eine Win-Win-Situation sozusagen. Und ja, das ist eigentlich ein ganz schönes Modell, was natürlich in dem Zusammenhang einfacher möglich ist, als es zum Beispiel an einer Fernuniversität der Fall ist, die Hochschule natürlich auch kennt mit dem Unternehmen oder mit den
Also
Unternehmen.
ich würde jetzt mal ein Fazit ziehen, dass Sie das duale Studium natürlich immer typabhängig, kontextabhängig, logisch, aber dass Sie es unterm Strich schon empfehlen können.
Man muss natürlich auch wissen, mit 16, 17 Jahren, was will man machen?
Ja,
Und dann relativ festgefahren in dem
was nicht
Modell.
einfach ist übrigens.
Denke ich mir auf jeden Fall, da gibt's viele. Es war auch für mich nie klar, dass das so mein Leben lang passen könnte. Das muss man wissen. Man hat natürlich auch weniger Flexibilität als an der Universität. Zwecks Auslandssemester, zwecks Zeit vor dem Studium. Ich hatte auch ein Auslandssemester, das war schon möglich. Alles nochmal ein Stück schwieriger als an einer Vollzeit-Universität.
Klar.
Aber in Summe bin ich auf jeden Fall zufrieden, würde es genauso wieder tun und genau.
Okay, gut. Ja, dann hatten Sie die Fernuniversität schon erwähnt, also ein kleiner Kulturschock, ne, was eine klassische Universität ist, dann noch Fernstudium. Vielleicht vorab die Frage, wie sind Sie auf die Fernuniversität gekommen?
Ja, tatsächlich durch eine Kommilitonin aus dem Studium, so eine Kollegin auch bei Siemens, die da angefangen hatte und dann davon berichtet hat, ja, das ist eigentlich ganz, ganz eine gute Lösung, auch im Vergleich zu sonstigen privaten Fernhochschulen, sei es in puncto Flexibilität, gerade neben dem Job, wenn man weiterhin Vollzeit arbeitet, sei es auch in puncto Kosten natürlich, das darf man auch nie verschweigen. Oder kleinreden, das ist gerade in jungen Jahren immer auch ein Argument. Und ja, dann hatte ich ursprünglich nach dem Bachelor gar nicht mehr damit gerechnet, dass ich mich nochmal in die universitäre Richtung bewegen würde. Kulturschock, ja, in manchen Punkten mag das sogar zutreffen. Und genau, habe dann tatsächlich angefangen, mir noch ein paar Credits einzusammeln, damit ich den Wirtschaftsinformatik-Studiengang beginnen kann, den Master, weil ich ja nur einen ja, betriebswirtschaftlichen Bachelor hatte. Und das hat erstmal grundsätzlich super geklappt an der Fernuni, war da auch zufrieden mit. Habe auch von Anfang an immer gesagt, wenn es nicht passt, dann habe ich an der Fernuni auch die Möglichkeit zu sagen, ja, dann ist es das nicht und dann gehe ich weiter in meine Praxis und versuche mich da mehr einzuarbeiten. Hat aber super geklappt und bin dann auch zufrieden gewesen. Habe dann die ersten Kurse belegt im Master bei Ihnen, auch viel beim Kollegen Smolnik.
Vielleicht noch mal ganz kurz zurück. Die Fernuniversität ist eine staatliche Universität. Die privaten wachsen ja. Also ich habe jetzt die Statistik jetzt nicht mehr vor Augen, aber auf jeden Fall geht der Fall immer nach oben jetzt in den letzten Jahren. Vielleicht noch mal kurz zur dualen Hochschule Baden-Württemberg. Die sind auch staatlich, ne? Oder? Wie ist das bei denen? Oder waren die? privat mal, ich weiß es nicht mehr genau.
Bin mir nicht sicher, ob sie früher mal als Berufsakademie noch ein bisschen privater aufgestellt
Ja.
waren. Ist genau, sind auch Landesbedienstete sozusagen. Das ist auch eine staatliche
Ja.
Einrichtung. Kommt man natürlich als Privatmensch so an sich nicht rein. Man muss sich bei einem Unternehmen bewerben,
Ah, okay.
wo dann natürlich auch ja, ne, Gelder auch zwischen Unternehmen und
Ja,
Hochschule fließen.
genau.
Das heißt, ja, per se mal staatlich, trotzdem nicht so, dass man sich da jetzt als Privatmensch sozusagen
Ja.
irgendwie einkaufen kann oder wie auch immer.
Okay.
Da hat man immer die Bewerbung über das Unternehmen.
Gut, ich meine, das ist jetzt mal ein eigenes Thema, Vergleich private versus staatliche, aber Sie waren jetzt sozusagen zweimal bei staatlichen, auch wenn es vielleicht ein bisschen eingeschränkt war bei der DHBW. Kommen wir dann wieder zur Fernuni zurück. Als Sie da angefangen sind, was war vielleicht so der erste Punkt, wo Sie gesagt haben, oh mein Gott, ne, das habe ich mir ganz anders vorgestellt. Und vielleicht gab es ja auch einen Punkt, wo Sie sagen, oh, das habe ich mir jetzt, aber dass das so gut läuft, hätte ich nicht gedacht. Gab es solche Erlebnisse?
Ja, schon. Vielleicht zuerst ja, kleinen Irritationen. Gerade am Anfang vom Studium, das war
Ja.
noch, ja, ich habe angefangen im März 2020, also total in der Corona-Hochphase, als es gerade losging. Erstmal bekam man eine Reihe von Skripten nach Hause geschickt, in Papierform, was damals auch noch ein bisschen ja, mehr getrieben wurde, das Thema Papier. Und hatte dann auch, ja, trotz Corona dann im September meine erste ja, Klausur dann vor Ort in Hagen. Dadurch, dass ich gebürtig aus der Nähe von Hagen komme, war das für mich nicht das große Problem. Trotzdem, ja, hätte ich das noch ein bisschen digitaler erwartet. Da hat sich zum Glück auch während meiner Studierendenzeit einiges getan, gerade bei Ihnen am Lehrstuhl. Ich glaube, Sie haben voll auf digital schon vorher auch umgestellt, aber auch in der Zeit nochmal mehr. Das heißt, da war ich dann bis hin zur Abschluss- und Seminararbeit voll digitalisiert auch sehr glücklich mit. Und mittlerweile hat man auch relativ einfach die Chance zu sagen, ich möchte nur noch die PDF-Skripte und keine Papierskripte.
Genau.
Und kann da was für die Entlastung der Umwelt, der Post und Co. Tun. Und ja, finde ich, ist auch eine gute
Machen wir
Sache.
drei Ausrufezeichen hinter, vielleicht kurz so aktuell zum Tagesgeschehen ist es so. Ja, bei mir ist es so, ne, dass man wirklich digital ohne Papier Bachelor und Master durchstudieren kann, vom ersten bis zum letzten Semester. Und jetzt kommt allerdings das Aber, das hat schon wieder irgendwelche rechtlichen Datenschutz. Ich weiß nicht, man kann ja immer Barrieren gegen die, also die, ne, ich sage das immer so oft. Die Barriere bei der Digitalisierung ist der Datenschutz, ne? Und dann kommen weitere Argumente. Und ich glaube, es ist jetzt so, dass man rechtlich als Student das ankreuzen darf, dass man keine Papierversion mehr haben möchte. Ja?
Genau.
Und so, das Problem ist, man muss es aktiv ankreuzen. Ne? Und ich meine, wir kennen uns hier alle und ich glaube ihr auch, ich wüsste auch nicht, wo ich den Haken setzen sollte, wenn ich Studierender bin, muss ich erstmal finden, dass leider Gottes immer noch viel zu viel Papier rausgeht bei uns. Ne? Aber das nur so als, naja, gut.
Ja, irgendwann habe ich den Haken dann gefunden, aber ja, da habe ich mich auch schon so ein bisschen darauf eingefahren, dass ich dann per Papier das mache und hat auch seine
Ja.
Vorteile. Da gibt es auch viele Menschen, die sagen, das mag ich.
Ja, klar. Also das, ja, sicher. Also ich meine, man kann ja immer, wenn man von Umwelt, Digitalisierung, Nachhaltigkeit spricht, man kann das ja nur in seinem eigenen Bereich eigentlich machen. Ne? Von viel von oben sich durchsehen. Auch der Gesetzgeber plant viele tolle Dinge, aber letztendlich muss es dann jeder für sich selber entscheiden, am Arbeitsplatz oder auch privat. Ne?
Und so viel machen, wie er kann, genau, oder sie.
Genau, okay. Gut, also Digitalisierung war so ein Punkt, da hätten Sie sich vielleicht ein bisschen mehr gewünscht an der Fernuniversität, kann ich nachvollziehen. Haben Sie vielleicht sonst noch so ein, zwei Punkte, die Sie vielleicht, ich sag mal, potenziellen Studierenden empfehlen oder zumindest sagen können, okay, das kommt auf euch zu, wenn ihr das macht in Hagen?
Ja, also gerade im Fernstudium ist natürlich immer das Thema, wie vernetze ich mich mit Kommilitonen?
Ja.
Da gibt es so ein paar Angebote auch von der Uni direkt. Da gibt es auch gerade auf den Systemen, wo wir ja Studierende eh schon sind, sei es WhatsApp, sei es in Discord-Gruppen, ganz viele Möglichkeiten, sich zu vernetzen. Das ist auch wirklich wertvoll. Das kann ich jedem so früh wie möglich nur empfehlen, die sich da ja überlegt, in die Thematik einzusteigen. Weil darüber findet man nochmal deutlich mehr Informationen und Hilfestellungen. gerade auch in Sachen administrative Themen,
Ja.
um da auch vernünftig und zügig durchs Studium durchzukommen. Und ja, das hat mir auch dann häufig geholfen. Und das ist eins der Themen auf jeden Fall, der mir da geholfen hat. Ansonsten auch so ein bisschen Übergang in Richtung Belegung von Kursen. Auch da kann man sich natürlich viel beraten lassen durch diese Formate, die ich gerade genannt habe. Sollte sich da auch einige Zeit nehmen, um zu überlegen, was will ich machen? Vielleicht dann auch irgendwann, was will ich am Ende vom Studium mal im Seminar und in der Abschlussarbeit machen? Dadurch, dass man natürlich auch eine gewisse Vorlaufzeit braucht. Ich glaube, bei Ihnen war es so, dass man eine gewisse Anzahl an Module schon belegt haben musste und auch bei Ihnen logischerweise belegt haben musste, wenn man die Seminararbeit bei Ihnen auch schreiben wollte. Dementsprechend auch da vielleicht ein bisschen taktisch vorgehen und zu sagen, dann mache ich gerade in den ersten Semestern Module an den Lehrstuhl, wo ich mir vorstellen kann, dass ich da auch meine Abschlussarbeit schreibe.
Genau, ja, das ist vielleicht ein ganz guter Tipp für alle Studierenden, das frühzeitig schon mal zu überlegen, weil man kann nicht unbedingt davon ausgehen, dass man an seinem Wunschlehrstuhl Seminar und Abschlussarbeit schreiben kann. Ja, da gibt es durchaus ein paar Engpässe, ja, das ist richtig. Ja, gut. Okay, gut, machen wir jetzt mal einen kleinen Schwenk in die Praxis. Sie sind ja bei Siemens tätig, und Siemens ist ja nun ja nicht nur ein, sondern vielleicht sogar das Großunternehmen in Deutschland, darf man ja sagen. Und bei uns in den Skripten konzentrieren wir uns zumindest ja im Bachelorstudium auf die Morgengenuss GmbH, ein klassisches mittelständisches Unternehmen. Im Master streifen wir das Großunternehmen ein bisschen. Deswegen ist es vielleicht für den einen oder anderen so interessant, wie so eine Controller-Tätigkeit vielleicht so allgemein in einem Großkonzern so aussieht. Worauf muss man sich da einstellen, wenn man da anfängt?
Ja, ich glaube, so riesig ist der Unterschied zwischen der Morgengenuss GmbH, so fiktiv wie sie sein möchte, auch gar nicht zu einem Großunternehmen, zum Konzern, jetzt wie in meinem Fall bei Siemens. Es ist natürlich so, wenn ich bei der Morgengenuss GmbH vielleicht einen Konrad Troller, heißt der, glaube ich, habe, dann habe ich bei uns natürlich Abteilungen mit mehreren Menschen, wo verschiedene Konrads drin sitzen. Das heißt, die Arbeitsteilung ist da sicherlich nochmal deutlich größer. Im Grunde ist es aber gerade auch bei mir ja, Produktcontrolling, PLM-Controlling, so, dass ich mit ganz vielen Schnittstellen zu tun habe. Das ist ja auch immer ein Teil von Ihren Skripten, wo ich mit den verschiedenen Fachabteilungen zusammenarbeiten muss, um Informationen zu beschaffen. Und von dem her, die Grundzüge sind gar nicht so verkehrt oder unterschiedlich. Und es ist dann nur ein Mehr an Menschen und
Ja.
genau, ein Mehr an Themen. Da hat man dann nicht den einen Zweig mit der ja, Kaffeemaschinenherstellung zum Beispiel oder
Ja.
was auch immer noch da dabei ist, sondern vielleicht dann nochmal ein paar mehr Zweige. Aber ja, im Grunde ähnlich wie in jedem anderen Unternehmen auch.
Das heißt, die Persönlichkeiten, die wir etwas überzeichnet haben, im Skript, die findet man dann aber auch in der Praxis dann wieder.
Ja, vielleicht nicht in der Extremität, wie Sie das sagen,
Ja.
auf jeden Fall, aber klar, da sind auch die entsprechenden Funktionen zu finden, in jedem Fall und auch mit verschiedenen Charakteren, wo man auch aus der Theorie sicherlich immer was mitnehmen kann in die Praxis, gerade wenn man die Themen schon tiefer kennt, und das war dann ja, in meinem Master auch nochmal ein Stück anders, dadurch, dass ich dann tiefer in den Abläufen schon drin war im Unternehmen. Kann man dann noch mal mehr Themen aus der Theorie mitnehmen und verknüpfen mit praktischen Themen und schauen, ah, wie läuft das denn bei uns eigentlich? Und ja, okay, habe ich schon mal so und so gehört. Das passt ganz gut zusammen.
Vielleicht Stichwort Masterabschluss. Hat das jemand zur Kenntnis genommen in dem Großunternehmen? Oder haben Sie es überhaupt zur Kenntnis gebracht?
Ja, grundsätzlich hat es mir jetzt geholfen bei der Bewerbung um einen neuen Job. Zeigt natürlich auch immer eine gewisse Art von ja, Engagement auch neben dem Job dann, wenn man sich dann nochmal fortbildet. Klar, die Kollegen, die man eh tagtäglich spricht, die kriegen das mit. Die haben in dem Fall auch unterstützt, dankenswerterweise, mit ja, Freiräumen und Co.
Das heißt, das war auch bekannt. Sie haben das bekannt gegeben im Unternehmen, dass Sie das machen. Okay.
Gibt auch viele, die sagen, nee, ich möchte das ganz privat machen. Anfangs habe ich auch gesagt, ich schaue mal, wie es ist. Ich mache das erstmal als Hobby, so to say. Aber genau, irgendwann ist das auch gar nicht verkehrt, wenn man dann sagt, Hör zu, ich mache das und das. Ich brauche da keine riesige Unterstützung, vor allem nicht in monetärer Form. Aber ab und zu kann es mal bei mir ein bisschen stressiger sein in Klausurenphasen. Bitte, bitte das irgendwie zur Kenntnis zu nehmen und dann war auch alles wieder problemlos machbar.
Stichwort Digitalisierung im Großunternehmen, das hat ja Siemens bei sich auch auf die Fahnen geschrieben. Haben Sie denn noch ein Papier auf dem Schreibtisch rumliegen oder gar nicht mehr?
Es ist ehrlich gesagt auch nicht möglich, alleine schon mit dem Shared Desk Modell, so heißt es. Das heißt, ich kann mir heute meinen Arbeitsplatz buchen
Ah, naja.
und morgen dann vielleicht einen anderen Arbeitsplatz. Klar, wir haben auch einen Spind oder Rollcontainer, je nachdem, wo man ja Zettel reinlegen könnte. Ich habe es ehrlich gesagt seit Jahren nicht mehr getan, weil es auch nicht mit der Homeoffice-Thematik im hybriden Modell auch gar nicht wirklich Sinn macht, da die Zettel hin und her zu tragen. Und ohnehin alles online abläuft und auch vielleicht nochmal ein bisschen einfacher ist, da die Daten vorzuhalten. Deshalb bin ich selbst der Letzte, der weiß, wie der Drucker bedient wird. Hält dann manchmal in seltenen Fällen auch vor Aufgaben, aber bin da eigentlich ganz zufrieden mit.
Das läuft so mit dem, also ich habe ja, also bei uns in der Fernuniversität gibt es auch immer so Ideen, das zu machen, ne? Und ich, also mein Büro steht ohnehin meistens leer, also von daher würde ich mich sogar dafür aussprechen. Ich habe immer nur Schiss, wenn ich dann da ankomme bei irgend so einem Büro, was ich gebucht habe, dass ich dann da nicht reinkomme über den Code. Aber das läuft problemlos.
Ja, also bei uns ist es eher so, dass man am Eingang zum Gebäude mit seiner Karte sich reinbuchen muss. Das heißt, den Code brauche ich dann am Platz gar nicht mehr,
Ah,
mag gar
okay.
nicht
Ah,
frei bewegen.
super.
Deswegen ist das jetzt nicht das Problem.
Ah.
Eher dann das vielleicht das Problem, dass Leute, die nichts gebucht haben, sich dann da hinsetzen. Aber das kriegt man unter Kollegen dann auch problemlos gelöst. Das ist da kein Problem. Nee.
Okay, da spielt die menschliche Variante noch eine Rolle. Das ist
Auf
ja,
jeden Fall.
braucht man ja auch bei allen remoten Arbeiten, muss das einfach sein.
Am
Ne?
Ende sitzen die Leute dann doch immer da, wo sie immer sitzen, von dem her.
Ja, das stimmt. Genau.
Dann auch nicht anders.
Gut, kommen wir abschließend zu Ihrer Masterarbeit. Hat auch was mit Digitalisierung und Controlling zu tun, ist aber eine andere Branche, nämlich die Fußballbranche, und Sportmanagement ist bei uns ja auch ein großes Thema. Sie haben sich beschäftigt in Ihrer Masterarbeit mit digitalen Geschäftsmodellen zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit in Fußballligen. Was muss ich mir darunter vorstellen?
Ja, Wettbewerbsfähigkeit ist da schon ein springender Punkt. Klar, grundsätzlich ist ein Fußballverein mal darauf bedacht, im sportlichen Wettbewerb herauszustechen und da irgendwie Meisterschaften zu gewinnen, Pokale zu gewinnen. Wird an niemandem vorbeigegangen sein. In den letzten Jahren und Jahrzehnten ist aber natürlich auch der wirtschaftliche Wettbewerb immer wichtiger geworden und auch immer präsenter. Heißt, wenn ich nicht das nötige Geld habe, um mir Mitarbeiter, Fußballer und sonstige Infrastruktur leisten zu können, dann kann ich da einfach nicht mehr mithalten, insbesondere in den obersten Ligen. Heißt, Geld und dementsprechend auch irgendwo das Controlling ist hier immer auch ein ja, notwendiger Bestandteil der Fußballwelt geworden. Das mag bei den einen auf Unmut stoßen. In jedem Fall können wir es nicht ändern und wegdiskutieren. Deshalb genau ist da der Bedarf an Controlling auf jeden Fall gegeben. Und um auch diese Schere zwischen den Top-Clubs und den Vereinen in zweiter und dritter Reihe zu schließen, muss sich natürlich jeder Verein gerade in den zweiten und dritten Reihen dann überlegen, wie schließe ich diese Schere, was habe ich da für Möglichkeiten. Und dann sind wir da relativ schnell auf das Thema digitale Geschäftsmodelle gekommen, weil das A mit meinen vorhin mal erwähnten Studienfächern auch ganz gut zusammenpasst mit den Kursen, die ich belegt habe. Und B mit ihrem Lehrstuhl sicherlich, der auch immer in puncto Digitalisierung forscht. Und dann am Ende des Tages auch mit meiner Arbeit, wo wir ja auch in der digitalen Welt unterwegs sind und versuchen da auch die digitalen Geschäftsmodelle voranzubringen. Und so war, auch wenn die Sportwelt natürlich noch mal ein ganzes Stück entfernt ist von der Welt, in der Siemens unterwegs ist in der Industrie, war trotzdem waren da Parallelen zu sehen und hat sich das Thema digitale Geschäftsmodelle dann angeboten. Und Genau, da haben wir dann einige oder ich einige Modelle untersucht, die da am verheißungsvollsten sind und vielleicht auch noch Potenzial haben in den nächsten Jahren, das heißt noch nicht so wahnsinnig weit aus verbreitet sind in den Fußballligen dieser Welt. Ich dann vor allem auf die Themen, ja, AR, VR kennt man vielleicht als Thema, immersive Welten fokussiert. Das heißt, gerade das Beispiel virtuelles Stadion, wo ich mir vielleicht zu Hause auf dem Sofa eine VR-Brille aufsetze und dann virtuell im Stadion bin. Und im zweiten Thema dann nochmal in Richtung Blockchain-Technologie abgebogen bin, wo es dann um das Thema digitale Fan-Token ging, wo ich dann mein Verein mit unterstützen kann und auch eine gewisse Art von Partizipation am Verein mir erkaufen kann. Und in beiden Fällen war so ein bisschen der Fokus auch darauf für die Vereine, dass sich aus Fanloyalität, Fanbindung, ja, Profit schlagen kann am Ende des Tages. Das heißt, dass ich die Fans nochmal näher an meinen Verein binde und dass ich diese Loyalität auch so ein bisschen monetarisieren kann. Und genau, denen eben ja, Chancen biete, da ihr Fan-Dasein zu verwirklichen und eben entsprechend auch das Ganze zu Geld zu machen, um dann vielleicht wettbewerbsfähiger zu sein in den Ligen und Pokalen der Welt.
Also ich finde die beiden Ansätze, die Sie da jetzt gerade erwähnt haben, wenn man die in die Praxis umsetzt, ist sicherlich hochinteressant, glaube ich. Ich glaube auch, das Ziel muss natürlich sein, das braucht man gar nicht verschweigen, dass man darüber auch irgendwann mal Geld verdienen möchte. Das heißt ja auch, es bedingt ja ein Geschäftsmodell, ne? Wenn ich mir jetzt so Sie zielen jetzt ja auf die, ja, Fußballfans, Zuschauer, wie auch immer, ob man das im Stadion macht oder wie auch immer. Das ist ja Ihre Zielgruppe dabei. Jetzt, wenn ich mir so die Fans so angucke, so pauschal, die sind ja auch eher so ein bisschen konservativ, ne? Also das heißt, so dieses Stadionbesuch, dieses Erlebnis, ne, da zu stehen, da auf der Tribüne oder da zu sitzen, je nachdem, mit einem Bier in der Hand und da rumzubrüllen und sich zu freuen und zu ärgern, das verschwindet ja so ein bisschen bei dem Digitalen, ne? Also meinen Sie, dass das Zukunft hat, weil jetzt vielleicht die Fans jünger werden, die sind ein bisschen digitaler? Oder meinen Sie, dass man auch noch eine alte, sowas wie mich beispielsweise, ob man die auch erreichen kann mit sowas, oder sind da ist da mit Widerständen zu rechnen?
Oh, ich glaube, das ist ein Thema für jeden. Klar, Sie haben es schon gesagt, es kommt eine junge Generation nach, die ist auch noch mal ein Stück jünger als ich, die ist in einer digitalen Welt groß geworden. Die kennen auch noch mal eine schnellere, dynamischere Welt, als wir das vielleicht noch kennen. Und sind vielleicht ja, Plattformen wie Twitch gewohnt, wo sie auch noch mal ein bisschen mehr partizipieren können selber über Chatmöglichkeiten, über andere Inputs. Und gerade für die Generation ist das natürlich eine super Sache, weil ich die vielleicht als Fußball, der 90 Minuten gespielt wird, wo vielleicht auch mal 5 Minuten wenig bis gar nichts passiert, wo ich dann mit zusätzlichen Features auch diese Generation am Ball halten kann, im wahrsten Sinne des Wortes. Und da auch ja, diese Zielgruppe besser ansprechen kann. Aber klar, auch ich denke, jede Altersklasse, insofern eine gewisse digitale Affinität da ist, und das würde ich beispielsweise Ihnen auf jeden Fall zusprechen, ist da Potenzial für und ja, kann sicherlich den einen oder anderen oder die ein oder andere interessieren, sich da mal in so ein virtuelles Stadion zu setzen oder auch, wenn jetzt der VfL Borussia Mönchengladbach Fan-Token ausgibt, dass sie dann sagen, ja, finde ich spannend, kann ich meinen Verein mit unterstützen, kann ich vielleicht auch nochmal Entscheidungen im Verein mit beeinflussen, da bin ich dabei.
Also ich habe auch dafür gestimmt bei Gladbach, dass monatlich, glaube ich, kommt die oder alle 2 Monate die Zeitschrift, dass sie nur noch digital jetzt kommen soll und nicht mehr in Papier. Und ich glaube, dass sogar die Mehrheit dafür gestimmt hat. Ich weiß aber jetzt nicht, wie viele da mitgemacht haben. Keine Ahnung. Also ich meine, das hat ja zumindest einen großen Vorteil, so dieses, ja, digitale oder virtuelle Stadion. Man kann ja auch die Zielgruppe vergrößern, ne? Also ich meine, das Stadion ist ja begrenzt. Da kommen jetzt, ob es nun 50.000 oder 80.000 ist ja egal, es ist irgendwo begrenzt, wenn natürlich ein virtuelles Stadion also eine ganz andere Reichweite hat, ne?
Ja, das war auch ein zentraler Pluspunkt, der in meiner Arbeit hervorgekommen ist. Wenn man jetzt so ungern ich das tue, auch weggeht vom Borussia Mönchengladbach und zum Beispiel Richtung Bayern München guckt, dass sie Stadion ist, glaube ich, seit Jahren voll ausverkauft. Ich glaube, es gab lange kein Spiel mehr, kein bepunktetes Spiel, das nicht ausverkauft war. Da gibt es, ich glaube, das ist auch der größte Verein weltweit mit den meisten Mitgliedern. Auch in Indonesien gibt es Bayern-Fans. Jetzt ist es schwierig für einen Indonesier, mal eben nach München zu reisen,
Ja.
für ein Spiel, die Karten zu bekommen, die Flüge zu bekommen, Hotels zu bekommen. Es ist sicherlich auch nicht ganz einfach, sich da in sein Wohnzimmer zu hocken und ein Spiel
Ja.
anzuschauen, gerade wenn es die Zeitverschiebung gibt. Aber das ist sicherlich einfacher, sich da so ein VR-Headset zu besorgen, sich ins virtuelle Stadion zu setzen und dann vielleicht sogar den Platz zu bekommen, den man haben möchte, direkt am Spielfeldrand, und da vielleicht sogar noch irgendwie die Möglichkeit hat, Wiederholung einzublenden, wie man das gerade selber möchte.
Also Allianz Arena ist übrigens ein gutes Beispiel, dass Bekannter von mir da ein paar Dauerkarten, ich muss dann auch ab und zu mal mit, ne? Macht man dann ja aus Freundschaft auch, ne? Also da ist ja da von der Stimmung her ist natürlich im eigenen Wohnzimmer mehr los, ne? Also, nein, ich bin das ein bisschen böse. Also
Nee, ach, mag schon. Ich war in beiden Stadien schon, sowohl in Gladbach als auch in München. Ich denke, in beiden war eine gute Stimmung.
ja, ist auch.
Auch die kann man in das Wohnzimmer sicherlich transferieren, aber klar, das ist auch nochmal ein Unterschied, ob ich da jetzt wirklich sitze oder ob ich das nur ja, per digitalen Informationen eingespielt bekomme.
Ja, mal gucken, was die VR-Brille bringt. Ich bin da auch sehr, sehr gespannt, was da kommt. Also ich kann mir schon vorstellen, dass durchaus auch nachher auch Richtung Bildung sowieso, aber ich will es nicht allzu sehr abschweifen, dass das durchaus ein Game Changer sein kann. Dass ich mit dieser Brille rumlaufe und praktisch das ganze Wissen, Informationen sind da. Ich habe immer so das schöne Beispiel, wenn man irgendwie in der Welt unterwegs ist da, oder sagen wir mal, bis bei Real Madrid im Stadion oder sowas, wenn du mal eine Karte kriegst für sowas und dann also drumherum wahrscheinlich, ne, eher spanisch sprechende Menschen und du hast diese Brille auf und das wird sofort übersetzt in weiß nicht, Deutsch oder Englisch oder keine Ahnung was, dass man sofort verstehen kann und wenn man denen was sagt, dann wird das sofort bei dem übersetzt. Das ist immer so meine Zukunftsversion. Ne?
Ja, ich glaube,
Aber
ganz viele Sachen,
ja, man wird sehen. Ne?
wo wir uns heute noch gar nicht vorstellen können, was da alles kommt. Ich glaube, da dürfen wir auch mit positiven Eindrücken in die Zukunft schauen. Aber genau, wer weiß, was da alles noch so kommt.
Richtig, gut. Dann sind wir gegen Ende und was da alles so kommt, zumindest aus Ihrer Masterarbeit sind wir dabei, das können wir auch schon mal so ein bisschen verraten, einen wissenschaftlichen Aufsatz draus zu machen. Also wen dir das interessiert, der sollte mal in die Controlling-Zeitschriften so im nächsten Jahr gucken. Da könnte es durchaus sein, dass es dann erscheint und da kann man das dann auch nachlesen. Gut, Herr Osthoff, dann sage ich vielen Dank, dass Sie dabei gewesen sind, dass Sie mitgemacht haben und ich wünsche Ihnen für die Zukunft alles Gute.
Vielen lieben Dank, vielen Dank auch für die Einladung und genau, viel Erfolg weiterhin auch dem Lehrstuhl mit den wissenschaftlichen Arbeiten und genau.
Jo, vielen Dank. Tschüss.
Bis dann.